Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, bist du von Zeitreisen genauso verwirrt wie ich?
Nicht immer, aber morgen schon.
Das war eine hervorragende Antwort. Ich habe ja beim letzten Mal in der Vorbesprechung zur Folge angekündigt, also bei der letzten Aufnahme, dass ich ein Rant loswerden will. Ich habe das dann während der Aufnahme vergessen, weil ich mich einmal tierisch verhaspelt habe und wir das Ganze neu aufgenommen haben und ich habe den Rant vergessen. Das Problem ist, würden wir den Rant jetzt aufnehmen, wären wir früher dran als die Folge davor. Das ist völlig verwirrend.
Das ist richtig kompliziert diesmal, aber du kannst dich ja zu einem späteren Zeitpunkt noch über Dinge beschweren, habe ich nichts dagegen.
Werden wir auch machen. Ich habe auch beschlossen, den Rant nach hinten zu schieben. Das wird dann die Folge im, keine Ahnung, 2026 irgendwann. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen. Wie geht es dir denn und was gibt's bei dir Schönes?
Im Moment alles soweit gut. Und Schönes ist, dass wir in den letzten Wochen es am Wochenende hingekriegt haben, ohne dass wir das irgendwie groß geplant haben, immer so irgendwie eine kleine Besonderheit beim Kochen hinzubekommen. Also wir haben uns eigentlich immer so kurz vor Wochenende überlegt, oh ja, wir könnten mal X oder Y machen und haben das dann zusammen gemacht. Also nicht meine Frau steht in der Küche und sorgt dafür, dass alle essen können, sondern gemeinsam gekocht, mal zu zweit, haben auch die Kinder geholfen und das so ohne großartig geplant. Das, ja, ist einfach irgendwie schön gewesen. Was gab's bei dir?
Einiges, viel. Wir haben den Reitstall gewechselt. Der Kleine geht jetzt mit dem neuen Reitstall besser als davor. Das war jetzt auch nicht schlimm davor, aber das war einfach ein wichtiger Schritt jetzt für sie. Dann läuft die Schule im Moment hervorragend. Aber was ich jetzt besonders gemacht habe, ich bin bei Assassin's Creed Shadows endlich einen Schritt weitergekommen. Ich teile ja solche Spiele normalerweise immer in drei Teile ein. In dem Intro und dann in den langen Ding, wo ich alles abhacke, was man nebenher machen kann und dann den Rest. Und ich habe endlich geschafft, diesen großen zweiten Teil zu machen. Und ich bin aktuell bei, ich glaube, 120 Stunden. Und jetzt wird es Zeit, den Rest fertig zu machen.
Das ist mal wieder fies. Das erinnert mich nur daran, dass ich immer noch Assassin's Creed Valhalla offen habe. Wahrscheinlich auch noch sehr lange.
Ja, ich muss auch fairerweise sagen, ich habe dafür jetzt ein Jahr gebraucht.
Ja, ich glaube, bei mir ist es schon seit mehr als einem Jahr quasi nicht mehr gespielt, also von daher noch viel länger offen. Aber gut, vielleicht findet sich auch da mal wieder Zeit dazu.
Ja, so, aber wir wollen uns heute ja über digitale Dinge unterhalten, aber nicht über Computerspiele, sondern über soziale Medien. Und zwar ist die Idee die, dass wir uns heute mal ein aktuelles Thema vorknöpfen, weil die Diskussion über ein Verbot von sozialen Medien, vor allem für unter 16-Jährige, wird ja im Moment, wie es so schön heißt, heiß diskutiert. Es steht auch ein Verbot an in Australien, was sehr oft so als Vorbild genommen wird. Und bei der Gelegenheit haben wir uns mal gedacht, wir schauen jetzt auch mal drauf. Zum einen wollen wir einfach zusammen mal drüber sprechen und zum anderen ist es natürlich auch so, das betrifft natürlich auch unsere Kinder irgendwann früher oder später und insofern ist es immer gut, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja so ein Grundsatz, den wir auch immer predigen. Man muss sich mit den Dingen durchaus auch auseinandersetzen, auch wenn man erstmal einen gewissen Abstand dazu hat.
Ja, sehe ich ganz genauso, zumal, wie du hast es formuliert, es wird auch unsere Kinder betreffen. Ja, und zwar ganz egal, ob es da um ein Verbot geht oder um kein Verbot geht, also soziale Medien werden auf jeden Fall unsere Kinder betreffen, wenn sie das heute nicht sowieso schon tun.
Genau, und dann kommen wir gleich zum ersten Schritt. Was sind denn soziale Medien überhaupt? Glaubst du, du könntest eine Definition wagen?
Also ich werde es wahrscheinlich nicht perfekt hinbekommen, aber mal ganz grundsätzlich, wenn für mich die Frage ist, was sind denn soziale Medien im Vergleich zu Medien allgemein, mache ich auf jeden Fall mal den Faktor aus, dass die Teilnehmer unterschiedlich sind. Also früher Radio und Fernsehen, da gab es halt einen oder zumindest wenige, die nach außen gesendet haben und der Rest hat nur empfangen. Das heißt, es gab keinen Rückkanal und es gab vor allem nur wenige Sender. Das sind für mich zwei entscheidende Sachen, die soziale Medien ausmachen. Das eine ist, dass es Rückkanal gibt, also es kann eine Sache, die ausgesendet wird, auch wieder beantwortet werden. Es gibt Reaktionen und dann kann sich ja letzten Endes ein Gespräch entwickeln. Und dass jeder die Möglichkeit hat, in sozialen Medien etwas von sich zu geben und es nicht nur einige wenige über Zeitung, Radio, Fernsehen sind. Das wird zwar wahrscheinlich nicht alles sein, aber das sind zumindest mal für mich zwei ganz wichtige Dinge da drin. Was habe ich vergessen?
Ich glaube eigentlich gar nicht viel bis gar nichts. Grundlegend muss man eh sagen, soziale Medien an sich, der Begriff ist ja nicht definiert. Also das ist etwas, ich erkenne es, wenn ich es sehe. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, was du auch gesagt hast, dass man im normalen Medium hast du ein gewisses parasoziales Verhältnis zum anderen. Das heißt, irgendjemand sendet ständig Inhalte zu mir, ich bekomme die und habe dadurch das Gefühl, ich kenne die Person. Bei Social Media ist es dann so, dass ich durchaus auch einen Rückkanal mit aufbauen kann. Nicht, dass es muss, ne, das kann. Man kann sich austauschen, aber man kann sich auch mit anderen austauschen auf gleicher Ebene. Das heißt, ich kann auf, keine Ahnung, mit, nee, ich nenne noch kein soziales Medium, aber man kann zu einem Thema etwas schreiben und jemand anderes antwortet auf das Thema. Zum Beispiel, wenn ich auch bei Essie Shadows schreibe, dass ich jetzt schon bei Gebiet Kiri bin, schreibt der andere, was denn, nach 120 Stunden bist du wahnsinnig und so weiter und so fort. Also man hat einen gewissen Austausch.
Okay, genau. Also das sind zumindest erstmal die so richtig wichtigen Sachen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Details dazu. Aber ja, also das Prinzip, wie viele nehmen den Teil und der Rückkanal. Okay.
Genau. Und dazu habe ich jetzt gleich mal ein Quiz vorbereitet. Du wirst es auch sehen vor dir vermutlich, aber wir probieren es jetzt mal. Und zwar hat die Kim-Studie, die wir ja in einer der letzten Folgen ja hatten, hat er auch aufgelistet, was denn die top bekannten sozialen Medien sind, also die top genutzten sozialen Medien sind unserer Kinder. Und dann können wir uns mal überlegen, ob die Definition, die wir jetzt gerade so gemacht haben, auf diese zutreffen. Plus Bonus, wir können selber sagen, ob wir da dabei sind oder nicht. Fangen wir mal an von oben nach unten. WhatsApp. Was würdest du sagen? Zählen wir WhatsApp unter sozialen Medium?
Also da tue ich mich gleich schwer. Von den begrifflich, oder so wie wir es eben hatten mit diesen zwei Punkten, würde WhatsApp auch dazugehören. Allerdings ist WhatsApp halt kein in dem Sinne so öffentliche Kommunikation wie wahrscheinlich die anderen, über die wir jetzt als nächstes reden werden. Von daher, ich sehe das eigentlich gar nicht so richtig, sondern das ist für mich mehr ein Messaging-Dienst. Aber da gibt's ja möglicherweise auch Menschen, die das ganz anders sehen. Ob ich es nutze, gleich noch die Frage, nein.
Okay, ich hätte dir auch da fast aber jetzt recht gegeben, aber ich meine, es gibt mittlerweile bei WhatsApp öffentliche Gruppen. Das heißt, du hast auch schon eine Basis, wo du quasi jeden mit einladen kannst, die dann innerhalb einer Gruppe dann interagieren. Und damit, glaube ich, könnte schon in Richtung sozialen Medien gehen. WhatsApp benutze ich persönlich natürlich schon. In dem Moment, wo man Kinder in der Schule hat, wird es einem nichts anderes erspart bleiben.
Ja, ich habe da den Outsourcing-Mechanismus genutzt und meine Frau ist die Arme, die ganzen Sachen abbekommt und ich habe mich darauf zurückgezogen, den Teil zu ignorieren. Ich mache bezüglich Schule anderes, aber nicht Kommunikation mit anderen Eltern über WhatsApp.
Dann kommen wir gleich zum nächsten, TikTok. Wie schaut es bei dir aus mit TikTok?
Per Definition ja, auf jeden Fall. Ist vielleicht sogar eines der Top-sozialen Netzwerke im Moment bei den Jugendlichen und Kindern. Bin ich selber dabei? Nein.
Würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass, ja, da, das ist das, was sehr viel verwendet wird, wo auch sehr viel Interaktion betrieben wird. Ich selbst bin da nicht dabei, hatte bisher auch noch nie irgendwie das Bedürfnis dazu zu kommen, um ehrlich zu sein. Also ich kenne ein paar Nachbarn, die das schon machen, also auch älter, aber ich selber hatte dann ehrlich noch nie das Verlangen. Dann das nächste gleich mache ich selber, also beginne ich selber mal Instagram. Instagram würde ich sagen auf jeden Fall ist auch etwas, wo man sich selber nach außen darstellen kann und auch zur Diskussion darüber quasi einladen kann. Instagram, Meta, bin ich jetzt weit weg davon, wenn es geht. Insofern habe ich da keinen Account und plane auch nicht einzuhaben, sagen wir so.
Genau, also von der Einordnung sehe ich das ganz genauso und Account habe ich ebenso nicht. Dann machen wir gleich mal mit dem nächsten weiter. Wie sieht's bei dir aus mit Snapchat?
Oh, ganz schlecht. Also ich kenne den Namen, aber ich kenne sonst wirklich nichts. Also ich habe von TikTok noch mehr gesehen als von Snapchat, glaube ich. Aber soweit ich weiß, trifft das auch, wobei ich bei Snapchat jetzt zum Beispiel nicht wüsste, ob es öffentliche Gruppen gibt oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob Snapchat nur die Diskussion ist, also mit Diskussion Quatsch, das Messaging ist oder ob es dort eben auch öffentliche Gruppen gibt. Da wäre ich komplett raus.
Okay, da bin ich auch überfragt. So vom zeitlichen Ablauf bin ich der Meinung, dass Snapchat zumindest in Mitteleuropa vor TikTok groß geworden ist und dann aber halt auch wieder kleiner geworden ist. Aber das mag auch falsch sein. ja, merkt man schon, habe ich keine Ahnung von, nutze ich auch nicht. Und da bin ich mir bei der Einsortierung auch nicht so hundertprozentig sicher, hätte ich aber sehr viel klarer zu Social Media zugeordnet als jetzt vorhin WhatsApp. So, und dann kommen wir ja noch witzigerweise zu einem Ding, wo ich sage, ja, jugendliche Fragezeichen oder vielleicht doch eher schon die älteren Generationen, Facebook ist noch in der Liste.
Ja, ist es, wobei ich mir da nicht immer ganz sicher bin, ob die Jugendlichen dann drauf sind, weil sie dort ihre Eltern erreichen können. Das ist so eine Theorie, die ich mal habe. Aber Facebook, ja, die Mutter des Ganzen irgendwo, also zumindest nach Erfolg auch, die eine der ersten, die es groß gemacht haben. Ich weiß, es gab auch andere davor und danach und StudiVZ und was ich, wie sie alle hießen. Aber Facebook ist schon das große Ding, das jetzt auch noch existiert. Ich selber hatte mal einen Facebook-Account, aber das ist, kann ich jetzt schon stolz sagen, fast über 15 Jahre her. Es müsste fast länger sein.
Ja, also da kann ich insoweit noch dazu sagen, MySpace war früher, also zumindest
groß geworden,
genau. Facebook-Account, ja, gab es bei mir. Ich bin der Meinung, dass der vor, ja, ziemlich genau 15 Jahren auch deaktiviert oder nicht mehr in Nutzung gewesen ist und der dürfte jetzt auch nicht mehr existieren.
So,
jetzt muss ich da noch dann ein Stückchen weitergehen. Stellen wir mal die Frage nach, wo sind wir denn eigentlich unterwegs? Wie sieht's aus mit Blue Sky?
Ja, also wir sind ja auf Blue Sky mit der Sendung hier, aber das ist ungefähr alles, was ich mache auf Blue Sky. Ich vergesse meistens auch das Posten des aktuellen Posts für die Sendung, aber ansonsten mache ich dort jetzt wenig. Das, wo ich unterwegs bin, also ich war ja ganz früher noch auf Twitter, also bevor der Irre sie übernahm, da habe ich dann auch weggewechselt, bin mittlerweile auf Mastodon unterwegs, aber auch eher lesend und konsumierend.
Ja, geht mir ganz genauso. Also Mastodon nutze ich auch privat, aber lang nicht so, wie früher mal Twitter gewesen ist. Und Blue Sky, da habe ich noch ein zweites Projekt, was aber ja ungefähr so eine Frequenz hat wie wir einmal im Monat mit dem Podcast hier.
Was mich aber gleich nur zu einem Punkt bringt, weil wir werden das später noch sehen, Reddit. Reddit wird durchaus auch unter Social Media subsumiert und das benutze ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Würdest du das sehen unter Social Media? Weil diese Darstellung des einen selber ist ja dort relativ wenig ausgeprägt, sage ich mal.
Also bei Reddit tue ich mich auch sehr schwer, weil Reddit eigentlich, also sagen wir es mal so, Forensoftware ist. Also ich tue mich damit schwer, weil ich habe halt früher gelernt, wie ja Bulletin Boards funktionieren und Reddit ist letzten Endes fast dasselbe und deswegen würde ich es nicht so richtig unter Social Media sehen.
Ja, wir werden aber sehen, beim Verbot in Australien steht das durchaus auf der Liste. Aber davor wollte ich noch jemanden zitieren, weil wir nähern uns dem gesamten Themengebiet mal so mit der Frage, warum machen das Kinder eigentlich? Und es gibt eine Stellungnahme der GMK, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik, und die beziehen sich dort auf das australische Social Media Verbot. Und die schreiben jetzt folgendes, ich zitiere: Social Media ermöglicht Kindern und Jugendlichen kulturelle und soziale Teilhabe. Plattformen wie TikTok und Discord bieten Räume für den Austausch von Ideen, kreatives Ausprobieren und das Knüpfen neuer Kontakte. In einer zunehmend digitalisierten Welt sind diese Plattformen auch wichtige Orte der Persönlichkeitsentwicklung, der Meinungsäußerung sowie der politischen und gesellschaftlichen Partizipation. Ein Verbot würde junge Menschen von diesen Chancen ausschließen und das Ziel gefährden, sie als mündige BürgerInnen zu stärken. Wie wollen wir diese Aussage einordnen?
Puh, ja, also gute Zusammenfassung. Natürlich, also ich bin da dabei, weil unsere Welt nun mal auch digital ist, findet auch dort Persönlichkeitsentwicklung statt und Meinungsäußerung ist sowieso wichtig und Teilhabe findet dort auch statt. Also das sind alles Sachen, da bin ich dabei. Das wird auch, wenn wir nachher noch drüber reden, wirklich ein wichtiger Punkt. Einfach nur verbieten bei etwas, was zur Gesellschaft dazugehört, ist schwierig. Also es gibt andere Sachen, wo ich sage, ja, ein Verbot für Jugendliche absolut nachvollziehbar, aber hier geht es um ein Miteinander und das muss eher gelernt werden, als einfach nur verboten werden.
Genau. Ich glaube, es ist wie immer bei solchen Dingen, es gibt immer verschiedene, also Pro und Contra, sagen wir es mal so. Und ich sehe das Pro durchaus, dass es man hier eine Ebene hat, auf der sich Kinder, Jugendliche einfach treffen und unterhalten können. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Meine Frau und ich liebten durchaus Game of Thrones, so bis Mitte der 8. Staffel. Und wir haben nach jeder Folge uns danach einen YouTube-Kanal angeschaut, der dann über, keine Ahnung, 2 oder 3 Stunden das Ding zerlegt hat. Und zwar auf sehr guter Ebene, weil dort einfach, ja, sehr viel Wissen da war. Und man hatte den Punkt, dass man sich hier austauschen konnte dazu. Also du hattest so diesen Water-Cooler-Talk, den es ja so gibt. Also wenn man am Wochenende Fußballspiel war, trifft man sich am Montag in der Kaffeeküche und dann unterhält man sich, wie dumm der Tormann das nicht gehalten hat. Keine Ahnung. Und sowas Ähnliches quasi hat man hier auch verlegt. So, das ist das Positive, was ich auch sehr, sehr genossen habe. Genau. Also insofern ist es schon die Frage, die man sich am Schluss raus stellen muss, wollen wir das Kindern wirklich verwehren? Zumal man auch nicht eins nicht vergessen darf, in anderen Ländern ist das ja durchaus normal. Also das ist immer so die Frage, ob man hier Kinder etwas bei uns wegnimmt, was in anderen Ländern ja Normalität geworden ist.
Ja, also ich finde diesen Aspekt mit, hier findet Gespräch statt über irgendetwas, über irgendwelche Sachen, den finde ich auf jeden Fall wichtig. Also wenn ich mir in meiner Jugend überlege, wo wir uns in Bulletin Boards über Computerspiele unterhalten haben und halt ICQ als Messenger verwendet haben. Ich meine, das kannst du heute auf, lass es von mir aus, Facebook-Gruppen oder Reddit plus WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger umsetzen. Da musst du sagen, na, das ist doch letzten Endes genau dasselbe gewesen. Und ich muss sagen, ich fände hätte diese Kommunikationsform es damals nicht gegeben. Das wäre unglaublich ärgerlich. Ich habe so Menschen in ganz Europa kennengelernt, mit denen ich teilweise heute noch in Verbindung bin, weil wir halt zufälligerweise das gleiche Computerspiel hatten, was uns interessiert hat. Also ja, da gibt's durchaus positive Aspekte und es ist auch nicht ein rein neues Problem, sondern die Thematik, die existiert in dem Sinne schon länger.
Oh oh. Das war ICQ, glaube ich, da, oder?
Ah, ah. Ja, so, genau. Früher. Das ein ziemlich nerviger Sound, aber ja. Weißt du deine ICQ-Nummer noch auswendig?
1.
Du meinst, beginnt mit einer 1, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eine, aber ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß es auf jeden Fall noch und sie ist 8-stellig. Also ich bin nicht ganz früh gewesen, aber ja. Also bevor es ein weit genutztes Medium wurde.
Genau. Aber wir haben das Verbot in Australien, was in gewisser Weise eine Diskussion angestoßen hat, ja schon angesprochen. Jetzt schauen wir da mal kurz auch mal genauer drauf. Was sind die Eckrahmenpunkte, genau. Was sind die Eckpunkte? Es soll zum einen ab Dezember diesen Jahres losgehen, sprich, wenn diese Folge erscheint, sollte es schon aktiv sein. Also man muss sagen, wir nehmen davor auf, kurz fürs Protokoll, wir nehmen Mitte November auf. Genau. Also bis jetzt läuft es noch nicht, wenn die Folge erscheint, sollte es schon laufen. Das Mindestalter dort ist vorgesehen ab 16 und ich liste mal kurz die Plattformen auf, die in Diskussion sind, dass dort dann das Verbot in Kraft tritt. So, dann hätten wir YouTube, was in der ersten Auflistung noch nicht dabei war, er später dann dazu kam. Dann hätten wir X, also früher Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und eben Reddit. So, das haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diese 7 Social Media wurden quasi klassifiziert als mit denen startet man los und als die größten, die dort verwendet werden.
WhatsApp ist nicht dabei. Und auch sonst nichts, was man so mal per se als Messenger sehen würde. Aber ja, gerade bei YouTube wird für mich die Frage kommen, ja, kam später dazu, wird es denn wirklich Thema werden? In der fällt wahrscheinlich nicht darunter Liste, ist ja dann YouTube Kids dabei, aber auf YouTube ist so viel, was eigentlich auch durchaus für Kinder geeignet ist. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist wie immer, sperrst du irgendwie eine komplette Plattform, gibt's natürlich auch ganz schön viel Kollateralschaden.
Absolut. Auch ganz kurz, weil ich habe auch eine Liste gesehen an Social-Media-Plattformen, die nicht darunter fallen. Anscheinend gibt es auch eine Positivliste. Da wären zum einen eben die Messenger-Kids. Das ist, glaube ich, eine spezielle Messenger-Software für Australien, also die dort relativ groß ist. Dann gibt's WhatsApp, fällt da eben auch nicht darunter. Die Kids Helpline, das ist eine spezielle App in Australien, die eben Kinder helfen soll. Google Classroom, sagt mir jetzt ehrlich gar nichts. Ich kann mir was unter dem Namen vorstellen, der schon sehr sprechend ist, aber selber habe ich es noch nie gesehen. Und YouTube Kids, wie du schon gesagt hast. Aber kennst du Google Classroom?
Nee, kenne ich jetzt auch nicht. Allerdings fällt mir eine Sache ein. Ich habe mich, das war, als wir hier plötzlich mit Corona die Situation hatten, dass unsere Kinder nicht mehr in die Schule gegangen sind, mal kurzzeitig damit auseinandergesetzt, was passiert denn eigentlich in Australien? Also im Sinne von, im Outback gibt's ja sowieso nicht die Möglichkeit für jeden in eine Schule, weil riesige Entfernungen. Und in Australien scheint es schon lange normal zu sein, dass im weitesten Sinne über Telefon, Internet oder sonst was Schule gemacht wird. Und vielleicht ist Google Classroom ja da auch da eine Lösung dazu, die dabei unterstützt. Von daher wäre es ja logisch, dass das nicht dabei sein kann.
Genau, aber man kann da schon merken, dass das relativ schwierig ist, abzugrenzen einfach. Also ich glaube nicht, dass man es schafft, ein Gesetz zu schreiben, in dem drei Merkmale drin stehen und dann schnappt man sich alle, die drunter fallen. Also das wird nicht funktionieren. Ich glaube eher, dass das über eine positive oder negative Liste halt laufen muss an der Stelle. So, jetzt ist die Strafe bei Zuwiderhandlung soll bis zu 50 Millionen Dollar sein. Was ich mich gerade frage, gibt's kanadische,
in Australien zahlt man nicht mit kanadischen Dollar, sondern mit australischen Dollar.
Ja, wer weiß. Also ich weiß jetzt nicht, welche Dollar das jetzt genau sind. Genau. Und was ich jetzt noch nicht so vernünftig rauskriegen konnte, ist, wie soll denn das Ganze geprüft werden überhaupt? Es soll, Zitat, minimalinvasiv sein. Ist immer so ein schönes Wort, was ungefähr nichts bedeutet. Und in der engeren Diskussion habe ich jetzt gefunden, dass man entweder eine Identifikation über Ausweispapiere macht, also so Ausweis, Führerschein oder Reisepass. Wobei Führerschein, ja, wohl ab 16, ne?
Okay. Ja, genau. In Australien dürfte das funktionieren. Ich glaube, dass da sogar die Möglichkeit ist, ab 15 einen Führerschein zu haben, wenn der digital auslesbar ist und so weiter und so fort. Alles kein Problem.
Auch nicht schlecht. Und dann eben noch die zweite Möglichkeit, Hochladen von Selfies oder Videos, was dann wahrscheinlich über die Allzweckwaffe KI gemacht werden soll. Also man kann da schon ein Fragezeichen dran machen aus meiner Sicht, aber wir können das auf jeden Fall beobachten, was dort passieren wird.
Das werden wir tun, ja. Und das werden natürlich nicht nur wir tun, sondern das wird man in der EU und sonst irgendwo auf der Welt sich sehr genau angucken. Und dann werden wir mal schauen, wo die nächsten Nachahmer sind.
Ja, ich werde vor allem auch gespannt sein, weil 50 Millionen hört sich jetzt nicht so an, dass das irgendwie groß ins Kontor schlagen würde. Ich sag's mal so. Also Strafen müssen ja auch so hoch sein, dass es die überhaupt interessiert. Und keine Ahnung, es kann auch sein, dass der orange Mensch dann vorbeikommt und sagt, ab morgen gibt es 200% Zölle und dann ist das auch wieder passiert. Also wir müssen schauen, was passiert am Schluss raus.
Ja, das ist natürlich richtig, wobei ja auch die Strafe ja immer die Frage ist, worauf bezieht sich die? Bezieht sie dich auf einen Einzelfall oder es gibt ja auch in der EU teilweise schon Strafen, die darauf definiert sind, solange etwas nicht behoben ist, fallen die täglich an, dann wäre das natürlich etwas anderes.
Ja, man müsste sie halt durchsetzen.
Aber ja, natürlich. Das ist ja ein anderes Problem, genau.
So, das war Australien. Und jetzt ist die Frage, wie kommen die überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Was soll das denn? Und ehrlich, ich habe mich dann eingelesen und es gibt schon ein paar gute Gründe dazu. Ich würde mal mit dem allerersten und ich glaube auch dem greifbarsten irgendwo auch nehmen. Ja, das war jetzt abwertend gegenüber dem Rest. Ja, nicht so schön. Naja, also wir fangen jetzt mal mit dem obersten an, den ich hier stehen habe, nämlich dem psychischen Schutz wegen Depression. Und man muss sagen, es gibt Untersuchungen, die eine klare Korrelation zwischen Social Media Nutzung und Depression attestieren. Also das kann man direkt messen. So, was können wir dazu sagen?
Naja, was auf jeden Fall mal ein Thema ist, also du hast jetzt angesprochen, es gibt einige Studien dazu, ist, dass Personen, die ihren Social-Media-Konsum nach unten schrauben, dass sich da Depressionen, wenn sie schon vorhanden sind, verbessern können. Also das ist ja schon mal ein relevanter Datenpunkt. Ich finde, relativ anschaulich ist dabei eine Thematik, ich weiß gar nicht, ob die in den Studien so explizit erwähnt wird, aber das macht es für mich immer so plastisch. In Social Media wird ganz oft immer nur das Tolle dargestellt. Also da reden die Leute darüber, wo sie ganz toll in Urlaub gewesen sind, was sie wieder für ein tolles Essen hatten, wie gut sich das Kind benommen hat, wo dieser Erfolg und wo jener Erfolg gewesen ist. Das heißt, die Anstrengungen oder die Misserfolge, die sieht man gar nicht. Und wenn man tagtäglich damit als Konsument berieselt wird, wo denn die anderen gerade eben erfolgreich, toll, schön, wunderbar gewesen sind, dann führt das nicht gerade dazu, dass das eigene Selbstbild größer wird, weil man sieht ja seine eigenen Anstrengungen und seine eigenen Misserfolge. Und die Erfolge, die es da zwar auch gibt, die werden aber dann in Relation gar nicht so sehr gesehen. Also diese Problematik, auf der einen Seite nur das Optimum zu sehen und auf der anderen Seite auch zu sehen, was neben dem Guten noch alles schwierig, anstrengend ist, das ist ein Missverhältnis und das macht bestimmt da einen negativen Punkt aus.
Was einem ja wieder mal zu dem Punkt bringt, dass Medien unsere Welt bestimmen. Also was wir über die Medien sehen, gehen wir davon aus, das ist die Welt da draußen. Und das muss eben nicht ganz stimmen, wie eben genau in diesem Beispiel, wie du auch sagst. Es gibt auch, neben dem, was du jetzt gesagt hast, gibt's auch anders. Fange ich erstmal mit dem anderen an. Wir dürfen aber auch eins nicht vergessen, es kann eine Korrelation ja auch andersrum sein. Ja, also es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, dass Menschen, die einen Hang zur Depression haben, auch mehr hingezogen sind zu Social Media. Also dass nicht das Zweite das Erste verursacht, sondern andersrum quasi.
Ja, das ist richtig, aber spannend ist ja dabei, dass der Verzicht, also wenn man Social Media schon nutzt, dann aber anfängt zu verzichten, dass dann eine Depression verbessert werden kann. Also ja, natürlich, Korrelation und Kausalität ist ein Unterschied, das wissen wir beide und das wissen hoffentlich auch unsere Hörer. Und trotzdem ist ja die Frage, was schauen sich die Studien da an und in welche Richtung bewegt es sich?
Genau, und deshalb fand ich ganz spannend, eine Studie gefunden zu haben, die aus dieser Korrelation eine mögliche Kausalität macht, möglich wohlgesagt. Und zwar geht's darum, dass wenn man zu viel Social Media benutzt und das auch exzessiv benutzt, wir dürfen ja eins nicht vergessen, Social Media, was die ja auch inhärent haben, ist ja ein Versuch, dich möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten. Weil je länger das jemand online ist, desto mehr Geld macht man am Schluss damit. Das heißt, hier wird durchaus versucht, ja, durch eine Karotte, um es höflich zu sagen, dich vor dem Bildschirm zu halten. So, das führt jetzt dazu, dass Jugendliche weniger schlafen. Also man kann das direkt sehen, Social Media führt dazu, weniger Schlaf. Meine Bildschirme reinstarren, wissen wir alle, ist ein bisschen schwierig, ist besser geworden, weil man das jetzt umgeändert hat durch irgendwelche Blaufilter oder irgendwas, ob das funktioniert, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das kann man schon ziemlich klar nachweisen, Social Media, weniger Schlaf. Und was man auch weiß, weniger Schlaf, mehr Depression. So, das ist durchaus eine mögliche Kausalität, die dort stattfindet. Also ich glaube, wir können schon mal davon ausgehen, ja, Richtung Depression ist Social Media auf jeden Fall nicht gerade das Beste der Welt.
Das ist richtig. Und für all diejenigen, die sich da mal genauer einlesen wollen in den Shownotes, werden wir dann natürlich auch die entsprechenden Studien verlinken, die wir jetzt mal hier so ganz kurz angerissen haben.
Absolut. So, dann kommen wir zum zweiten Thema, was Eltern meiner Meinung nach sehr oft umtreibt. Warum das erste nicht, weiß ich nicht genau, aber das zweite höre ich sehr oft, nämlich das Thema Cybermobbing. Und dazu gibt es auch eine Menge an Umfragen und Studien. Und ich habe eine gefunden, die CyberLife 4. Und nach der ist es so, dass beinahe jeder fünfte Schülerin bzw. jeder fünfte Schüler, also 16,7% zwischen dem 8. und 21. Jahr bereits Opfer von Cybermobbing wurden. Und Cybermobbing-Attacken gibt es in allen Schulformen. Signifikant am stärksten betroffen sind Haupt- und Werkrealschulen. An Berufsschulen und Grundschulen wurden die wenigsten Fälle verzeichnet. Das ist ein sehr komischer Satz zum Vorlesen gewesen, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall, genau, das Wichtige ist, dass ungefähr jeder fünfte Schüler schon einmal Opfer geworden ist, was sich bei mir schon, ja, es ist schon ein bisschen viel.
Ja, natürlich, das ist viel und das ist auch zu viel. Ich meine, dabei ist es zwar leider auch egal, ob Mobbing in der realen Welt oder in der digitalen Welt stattfindet, aber ja, also ist auf jeden Fall zu viel. Und weil du eingangs die Überlegung gemacht hast, warum wird auf das eine geachtet und auf das andere nicht, die Auswirkungen, die durch Mobbing ins Extreme gehen, die fallen halt ziemlich deutlich auf. Das, was in Depressionen passiert, fällt oftmals nicht so extrem auf. Und Depression ist auch noch recht stark mit einem Tabu belegt, was eigentlich schrecklich ist, weil Depression nun mal eine relativ weit verbreitete Krankheit ist. Aber was im Mobbing passiert und ja, das ist vielleicht viel offensichtlicher und deswegen wird eher darüber geredet, beziehungsweise Eltern sind da aufmerksamer, weil es vielleicht auch ja in den Auswirkungen extremer ist.
Ist es, wird auch, ja, natürlich größer auch gemacht in den Medien durchaus. Ich will aber dazu auch eins sagen, ich bin immer wieder großer Freund, darauf hinzuweisen, dass gewisse Dinge es früher natürlich auch schon gab. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Ich glaube, an der Stelle ist aber ein Unterschied schon da, dass nämlich das Allumfassende viel weiter ist. Also wenn man früher gemobbt worden ist, war es auch schon immer scheiße. Und das, da gab es auch schon sehr viel Opfer, das bis hin zum Selbstmord. Aber das war in gewissen Raum begrenzt, weil die Täter einfach nicht die Möglichkeit hatten, überall zu sein. Im Online-Raum ist es was anderes. Da kann der Täter überall sein oder die Täterin.
Und es kann sich da auch relativ einfach verselbstständigen und es machen andere mit, die früher ohne den digitalen Raum niemals in den Kontakt getreten wären. Also ist auf jeden Fall ein Problem, das ist gar keine Frage. Und ja, die sozialen Medien sind ein Vehikel dazu oder vielleicht sogar das Vehikel dazu.
Genau. Und dazu auch, wir wollen es schon ansprechen, das Thema Sextortion. Das ist eine spezielle Form der, ich sage es mal, Erpressung mit ja Nacktaufnahmen, sexualisierten Bildern oder wie auch immer, um von den Leuten dann ja erpressen, noch schlimmere Dinge quasi zu machen, am besten live vor Kamera und so weiter und so fort. So, und das ist etwas, das soll man nicht kleinreden, das ist dem Ganzen überhaupt nicht angemessen. Das gibt es da draußen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, das ist auch, aber auch nicht der Alltag im Internet. Also das ist auch so eine Furcht, die man da nicht haben sollte, dass wenn das Kind jetzt sofort online und auf Google geht, ist der erste Treffer sowas. Das ist es nicht da draußen. Nichtsdestotrotz, das gibt es.
Ja, es ist wie halt bei so vielen Sachen. Es kann wirklich ins absolut Extreme abdriften und das ist ein Problem, aber ja, nicht grundsätzlich Social Media Nutzung ist per se ein Problem. Das ist ja insgesamt so, egal wie schlimmer ja Ausprägungen es haben kann.
Und ich möchte hier auch schon mal eine Klammer aufmachen für etwas, was ich ganz dann am Schluss sagen möchte. Wir merken uns das mal, dass auf Plattformen so etwas stattfindet. Punkt erstmal. Ich werde darauf dann noch in der Klammer zukommen. So, das war jetzt das eine. Es gibt aber auch einen psychischen Schutz, den man hat, beziehungsweise eben nicht hat, wenn es darum geht, dass man schädliche Inhalte sieht. Also und der Zugang zu Pornografie, der Zugang zu Gewalt, aber auch zu Desinformationen und Verschwörungstheorien. Und dazu nehme ich immer wieder gern, wir hatten ja die letzten, ich sage es mal, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, so einen ziemlichen Drall in den sozialen Medien, besonders in den amerikanischen geprägten. So, und jetzt gab es vor einem Vierteljahr, glaube ich, war das doch dieser Mord an diesen Menschen, der immer irgendwelche komischen Diskussionen an Unis gemacht hat. Und es gibt davon ein Video, wo man diesen Mord anscheinend sehr gut sieht. Klammer auf, ich habe das Video selber nicht gesehen. Ich möchte das Video auch nicht sehen. Aber das, was ich schon dann erfahren habe, ist, dass man, wenn man eines dieser amerikanischen Social Media aufgemacht hat, man ist von diesem Video quasi verfolgt worden. Das heißt aber auch, dass 12-Jährige gesehen haben, wie ein Mensch erschossen wird. Und das muss man schon auch sagen, der Zugang zu Gewalt und Pornografie an der Stelle, der ist schon sehr, sehr einfach und das ist auch schon da. Und da muss ich auch sagen, das wird im Moment, glaube ich, auch schlimmer.
Also das sehe ich auch so. Wir haben ja jetzt eben gerade sozusagen die Oberkategorie gewechselt, also von man ist selber persönlich negativ betroffen zu man sieht negative Dinge oder erlebt negative Dinge mit. Und der entscheidende Unterschied ist, Gewaltdarstellung und Pornografie, auch das gab es früher schon. Das gab es auch vor allem schon vor sozialen Medien. Aber du hast es eben formuliert als man ist verfolgt davon. Also du hast gar keine Chance, selbst wenn du nicht aktiv suchst, nicht aktiv ja dich durchs Internet bewegst, sondern an den Stellen, wo du standardmäßig bist, weil du mit deinen Freunden kommunizieren willst, die Infos zur Schule haben willst. Also als Jugendlicher hast du keine Chance und wirst auf jeden Fall mit schädlichen Inhalten konfrontiert. Und das ist aus meiner Sicht halt schon ein Problem. Also, dass jemand, der sich auf die Suche macht, auch früher und auch als Jugendlicher problemlos Pornografie oder Gewalt gefunden hat, ja, das ist korrekt so. Aber jetzt hast du eigentlich keine Möglichkeit, dich zu wehren. Und dann kommen ja die nächsten Sachen. Desinformationen, Verschwörungstheorien hast du auch benannt. Also es ist, man wird verfolgt, berieselt, ist vielleicht noch der nette Ausdruck.
Und ich möchte die Klammer, die ich gerade immer aufgemacht habe, noch weiter aufmachen. Genau an dieser Stelle. Das merken wir uns auch nochmal. Und ich möchte an der Stelle das Beispiel geben. Es gab diesen Amokläufer von Christchurch, der ja live das auf Facebook und was weiß ich wo übertragen hat, der aber relativ schnell wieder offline genommen worden ist. Das merken wir uns mal für die offene Klammer. Die wird später noch ganz, ganz groß zugemacht. Jetzt haben wir so die Hauptpunkte, die genannt werden, mal angesprochen. Es gibt daneben natürlich auch Dinge, die auch sehr, sehr wichtig sind, die meiner Meinung nach im Übrigen auch öfters zutreffen als das, was wir genannt haben. Das, was wir bisher genannt haben, war immer das, worüber sehr schnell und sehr gerne mal berichtet wird. Wir haben auch so Dinge wie Lernprobleme, also die Konzentrationsspanne, die bei mir auch schon nachlässt, wird immer kleiner und so Dinge wie Selbstregulierung und so. Das wird eigentlich auch immer schlechter. Also Kinder bei sozialen Medien sich selbst zu regulieren, ist echt, echt schwierig.
Ja, ich glaube, da war das nicht von Jens Spahn dazu der Kommentar, von wegen, wenn man mal einem Jugendlichen das Handy wegnimmt, während durch TikTok scrollt, dann kann man Entzugserscheinungen live erleben. Irgendwie so war der Kommentar. Und da ist natürlich was dran. Du hast vorhin erwähnt, die sozialen Medien sind darauf ausgelegt, dass du möglichst lange dran bleibst. Und Selbstregulierung im Sinne von Vorausplanen und was ist denn jetzt gerade sinnvoll, was ist gerade wichtig, das ist etwas, was Jugendliche lernen müssen. Da sind sie noch nicht so weit. In Klammern, leider habe ich das Gefühl, auch oftmals viele Erwachsene noch nicht. Aber der Zeitpunkt, wo es gelernt werden müsste, ist eigentlich bei Jugendlichen. Jetzt kriegen sie Medien vorgesetzt oder holen sie sich selber, die aufs genaue Gegenteil ausgelegt sind. Die sagen, nur ich bin wichtig. Also nur ich, das Medium hier, ist wichtig. Und naja, da kann der Lerneffekt nicht richtig einsetzen.
Und man muss das an der Stelle auch mal klar wiederholen, ne? Also die ganzen großen Unternehmen, die Social Media da draußen zur Verfügung stellen, die untersuchen das seit Jahren, wie sie Menschen am besten auf der Plattform halten können. Das ist nicht etwas, was durch zufällig da ist oder wo die Kinder so ganz schlecht werden, weil es sind ja Kinder, sondern das ist schon ganz gezielt so gemacht worden. Da wird auch ganz gezielt gewisse Suchtmechaniken ausgelöst, solange man sich halt noch an Gesetze hält. Da wird die Klammer immer größer langsam. Aber das ist durchaus alles so geplant und gewollt.
So, was könnte man denn jetzt mal tun? Ja, eine der Sachen, die soziale Medien heute schon machen, ist, sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, wie alt der Konsument ist. Na, und wie alt bist du, lieber 13-Jähriger? So ist die nette Frage. Ach, beziehungsweise, ja, genau. Und die Antwort ist 18. Also, wir kommen hier auf das Thema Altersverifikation zu sprechen. Ich weiß nicht, wer sich so in letzter Zeit mal einen Account bei irgendeinem sozialen Medium angelegt hat. Eine der Standardfragen, die man beantworten muss, ist nach dem Geburtsdatum. Und jeder, der etwas anlegen kann, kann das Geburtsdatum selber eingeben. Und ich kann also problemlos angeben, dass ich 1972 geboren bin. Immer. Und es kontrolliert keiner. So, was machen wir also damit? Altersverifikation zum Stand heute funktioniert nicht.
Genau. Es gibt eine, und das muss man an der Stelle erwähnen, eine EU-weite Altersverifikations-App-Prototypen, der vorgestellt wurde im Juli 2025, dieses Jahr, wir sind top aktuell, möchte ich sagen. Das wird derzeit erprobt in Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien. Die Idee, man hat eine Stelle, die der Plattform mitteilt, ob jemand alt genug ist oder nicht. Das heißt also, die Plattform bekommt an sich nicht die Daten, sondern das geht so wie OAuth quasi über eine dritte Stelle und die dann sagt, nee, das passt schon, der darf da rein oder der darf da quasi nicht rein. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass das so weit anonymisiert wäre. Das kann man schon in gewisser Weise nachvollziehen. Es soll erst in einer späteren Phase, soll das Ganze pseudonymisiert werden. Also das ist nicht anonym, das muss man ganz klar sagen.
Also da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, wie das genau funktionieren soll. Ja, das Thema mit Anonym und Pseudonym, ich glaube, da kann man sich der ein oder andere geneigte Leser oder Zuhörer wird sich da vielleicht bei Netzpolitik.org oder ähnlichem mal schlau machen, was das denn konkret bedeutet. Aber da sehe ich ja schon mal unter anderem eine Problematik. Ja, womit verifiziere ich mich denn? Als 13-Jähriger mit meinem Ausweis? Also da kann man einen haben, muss den aber nicht zwangsläufig haben. Das vielleicht mal so als Hinweis nebenbei.
Ah, jetzt weiß ich wieder, was ihr davor nachschauen wollt, weil ich meine, du musst generell keinen Ausweis haben in Deutschland, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ah, da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung, also, oder nein, fangen wir so an. Du musst keinen Ausweis haben, im Sinne von Personalausweis. Du kannst auch einen Reisepass haben, aber ich bin der Meinung, dass du nicht mal das bräuchtest, also zwingend. Aber ja, einen von beiden Dokumenten hat man üblicherweise, aber auch das ist meines Wissens nicht zwingend notwendig.
Genau. Also, die Idee im Moment ist, wir haben schon gehört, es ist die Altersverifikations-App, dass es das Ganze eben über ein Handy läuft. Wie du schon richtig gesagt hast, das setzt jetzt schon mal voraus, dass man ein Handy hat. Das ist nicht unbedingt gegeben. Ich würde sagen, bei der allermeisten Erwachsenen dann schon irgendwann. Müssen wir mal lustig ausprobieren über 80-Jährige. Sie dürfen nur mehr Rentenzugang bekommen, wenn sie sich per App verifizieren. Das wäre ganz großer Spaß.
Genau, also sehe ich auch so. Ich glaube, das Thema wäre jetzt bei Jugendlichen wirklich relativ unproblematisch im Sinne von, ja, da wird es im Großen und Ganzen so sein, aber wenn wir diesen Spieß mal umdrehen würden, dann hätten wir einen riesen Aufschrei von wegen, das kann ja gar nicht sein, und bei Kindern interessiert es dann am Ende wieder keinen. Aber selbst wenn wir das Handy haben, wie funktioniert denn das? Hast du noch ein bisschen mehr zu dem Prototypen oder was es da für Alternativen gäbe?
Genau, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt rein, der meiner Meinung nach am allermeisten ja ein Problem darstellt. Stand jetzt ist es so, diese App muss ja irgendwie implementiert werden auf Basis von irgendwas. Also man schreibt eine App, darin schreibt man nicht alles neu, sondern man benutzt diverse externe Dinge einfach. Bei den Prototypen ist es so, dass extern sehr viel Dinge eingebunden worden sind von Google. Also es werden sehr viel Google-Dienste verwendet. Klammer auf, das müsste nicht unbedingt sein. Es gibt durchaus Beispiele auf europäischer Ebene, wo das nicht so ist. Aber in dieser App hat man das nur einmal gemacht. So, was bedeutet das? Wir haben zum einen das Problem, dass wenn man ein Android-Handy verwenden würde, was diese Google-Services nicht hat, funktioniert das schlichtweg nicht. Das heißt, man zwingt schon mal jeden, der auf ein soziales Medium gehen will, dass er ein Handy haben muss, was auf dem ein Original-Android läuft. Man darf kein Derivat verwenden. Das wäre schon mal der erste Punkt. Lass mich noch ganz kurz den zweiten machen. Erster Punkt, Derivat. Der zweite Punkt ist schlichtweg, wir machen uns jetzt schon wieder abhängig von einem amerikanischen Großkonzert. Wie gesagt, das geht auch anders. Aber aus irgendwelchen Gründen, ich weiß ehrlich nicht warum, wir machen das schon wieder nicht, sondern hängen uns genau da dran an Google. Und wenn die uns irgendwann mit den Haaren zudrehen, was durchaus ja passieren kann, dann war es das halt mal wieder. Und ehrlich, das verstehe ich nicht.
Ja, ich bin bei dem Teil hängen geblieben, wo du sagtest, mal wieder, weil als es um dieses Thema Kontaktbeschränkungen und Corona-Impfzertifikate ging, da hatten wir genau dasselbe Thema. Da sind die Implementierungen, die meines Wissens, was war das, Telekom und SAP zusammen gemacht haben, auf Google-Basis gewesen, im Sinne von, es hätte Alternativen gegeben, und was ist dann am Ende passiert? Es gab ein paar Menschen, die sich dann damit auseinandergesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass das Ganze auch ohne Google-Dienste geht, und war gar nicht so kompliziert, hätte man machen können. Ich glaube, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Also das ist leider einer dieser Punkte, den ich auch nicht wirklich verstehen kann, dass erstmal darüber nachzudenken, dass es überhaupt Alternativen gäbe, und dann der zweite Teil, wir sollten eigentlich gemerkt haben, dass es sich jetzt noch weiter von den USA abhängig machen keine schlaue Idee ist. Vielleicht ist zwischen Juli und heute diesen Jahres ein bisschen was passiert. Vielleicht hat ja jemand mitgedacht, sollten wir uns auf jeden Fall mal beschäftigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, bewerte ich mal gegen 0%.
Genau, und ich möchte an der Stelle einen kleinen Mini-Rant auch mal loswerden. Wir haben in Deutschland, also wir haben im Moment eh das Problem, dass wir, wie soll man sagen, jetzt nicht gerade sehr modern wirken. Also in Deutschland.
Internet ist Neuland, meinst du?
Richtig.
Immer noch.
Also man hat das Gefühl, so alles ist so ein bisschen zäh und so weiter und so fort. Aber Deutschland hat eigentlich eine sehr, sehr große Softwareentwicklerschar da draußen, die auch sehr, sehr gut sind. Man darf nicht vergessen, der Chaos Computer Kongress ist einer der größten Vereine, die es so gibt weltweit. Der Club, nicht Kongress. Der Kongress wiederum ist eine der größten Veranstaltungen in der Art weltweit. Und da sind Leute dabei, die sich wirklich, wirklich gut auskennen. Und das ist ein Potenzial, was Wahnsinn ist und von uns nicht ums Verrecken genutzt wird.
Das, genau, finde ich auch schrecklich. Ich bin der Meinung, irgendwann mal eine Statistik gesehen zu haben, das Land mit den zweitmeisten Contributions, also wie nennt man das auf Deutsch?
Mitarbeiten?
Ja, Mitarbeit an Open-Source-Projekten ist Deutschland nach den USA, Deutschland auf Platz 2. Also das heißt, wir hätten hier Möglichkeiten, sehe ich auch so. Also jetzt zurück zu diesem Corona-Kontakt- und Impfzertifikate-Verwaltungsthema. Ja, da ging es ja plötzlich ganz schnell. Also da sind die Sachen ja dann von Leuten weiterentwickelt worden, die gesagt haben, ja, es müsste eigentlich auch ohne Google gehen und sind innerhalb kürzester Zeit, haben sie was Besseres hingestellt als das, was vorher in irgendwelchen Apps entwickelt wurde und dann an die Telekom oder SAP gegeben worden ist. Also ja, wir nutzen es nicht. Ich verstehe es nicht, ist eigentlich eine total bescheuerte Sache.
Ja, man muss im Übrigen auch draufschauen bei der AI-Revolution jetzt, die ja läuft, Anführungszeichen, wir diskutieren irgendwann nur drüber, die im Kern, die dort mitgeholfen haben, Mitentwicklern, sind im Übrigen auch sehr, sehr viele Deutsche dabei. Also das Potenzial ist bei uns wirklich, wirklich groß, wir verwenden es nicht. Nun gut, auf jeden Fall. Ein Punkt wollte ich noch zu dieser App sagen. Langfristig soll das Ganze in eine EU Digital Identity Wallet einfließen, was ich generell erstmal für eine gute Idee halte. Immer mit dem ganz wichtigen Disclaimer, wenn es um solche IT-Projekte auf europäischer und deutscher Ebene geht, wie es umgesetzt wird, das ist das Entscheidende. Nicht die Idee, sondern wie es umgesetzt ist.
Das sehe ich auch so. Ich finde die Idee auch erstmal nicht schlecht und mache da aber noch ein zweites Sternchen dran. Das ist halt ein EU-Thema und da ist Deutschland nicht alleine. Und es gibt ja auch ein paar Länder in der EU, die so mit Datenschutz oder, naja, Schutz des Bürgers vor dem Staat nicht ganz so ernst nehmen oder da eine ganz anderes Bild haben. Also das, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Die Idee hört sich gut an. Mal gucken, wie dann die Umsetzung ist.
So, und damit kommen wir neben der App quasi, wie gesagt, das läuft im Moment, muss man auch mal schauen, was am Schluss bei rauskommt. Gibt es noch andere Ideen, eigentlich sehr ähnlich zu dem, was auch in Australien im Gespräch war? Zum einen, wir haben eine Ausweisprüfung, also man hält einen Ausweis hoch und irgendwer sagt, passt. Oder man macht das gleich über eine KI-Erkennung eines Selfies. Das finde ich die geilste Idee im Übrigen. Man lädt ein Selfie hoch und die KI schätzt dann, wie das Alter ist. Das ist so quasi, als wenn du jetzt ein Bier einkaufst im Supermarkt, das dann geschätzt wird, wie das Alter ist. Also ich
Also
manchmal.
die Lösung mit dem Selfie, die ist, sorry, die ist so schwachsinnig. Also vielleicht hätte ich ein anderes Wort verwenden sollen, aber mir fällt wirklich nichts anderes dazu ein, schwachsinnig. Wir wissen doch heute schon, dass Altersbestimmung beispielsweise von Asylbewerbern ohne Papiere nicht funktioniert. Also da wird nicht ein Selfie hochgeladen, sondern da wird sich mit den Menschen unterhalten, live. Es funktioniert nicht. Das kannst du vergessen. Und eine KI wird in der Hinsicht bestimmt nicht gut werden, sondern nur das Problem vergrößern. Also das ist keine Lösung. Genauso wenig, wie ich eine Ausweisprüfung wirklich als Lösung ansehe. Und dann habe ich noch hier in den Notizen was mit der Handynummer. Auch das wird nicht funktionieren. Ich weiß, mit an der Handynummer hängt in Deutschland und meines Wissens auch in der ganzen EU dran, dass die Handynummer natürlich nur an den Ausweis gekoppelt ist. Also da gibt's eine direkte Verbindung. Du kannst in Deutschland eigentlich nicht mehr anonym eine Handynummer bekommen, aber also eine neue Handynummer bekommen und dann benutzt die mal jemand anderes, der 15-Jährige, das ist nicht kompliziert. Also da, das ist nicht die Lösung.
Genau. So, das ist jetzt mal der technische Punkt. Wie gesagt, klassifizieren wir jetzt mal schwierig und jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Frage, welche Kritik haben wir denn an einem möglichen Verbot? Wie gesagt, wir haben durchaus gesehen, Social Media hat Probleme und hat durchaus einige. Aber wie gehen wir jetzt denn um damit? Also was sind denn die Nachteile von so einem Verbot? Und wir hatten das erste schon, wie gesagt, technische Umsetzung ist schwierig. Und man muss an der Stelle sagen, selbst wenn wir jetzt ein System aufbauen könnten, mit dem man das einwandfrei macht, es gibt diese magische App, die jetzt endlich mal gescheit funktioniert. Wie gesagt, technisch, theoretisch möglich, ob es gemacht wird, andere Frage. Dann hast du aber noch immer das Problem, dass in dem Moment, wo du ein VPN anstellst, bist du sofort aus Deutschland oder Europa raus, bist du in, keine Ahnung wo, Honduras und dann hast du noch immer Zugriff darauf. Und glaub mir eins, Kinder werden das sehr schnell rauskriegen.
Genau, also diejenigen, die der Meinung sind, das sei komplex, das sind ein paar Klicks und das ist das Thema erledigt.
Genau. Und das bringt einen gleich auch zum zweiten Punkt, der damit meiner Meinung nach in gewisser Weise einhergeht. Was passiert denn eigentlich da mit 16? Also, nehmen wir an, das Verbot funktioniert. Kein 16-Jähriger kriegt irgendwas von TikTok mit, bis er 16 ist oder sie. Aber was passiert denn dann? Dann werden sie auf einmal mit 16 in eine Welt geschickt, die sie nicht kennen, die sie überrennt, möchte ich mal sagen. Da irgendwo geht mir ein Puzzleteil ab. Was geht mir da ab?
Also ich sehe das ganz genauso. Das ist einfach ein Punkt, der null durchdacht ist. Ich meine, wenn man uns jetzt hier eine Weile verfolgt, wir reden immer wieder davon, liebe Eltern, beschäftigt euch mit dem, was eure Kinder tun. Das ist ja ein Teil, um ihnen Medienkompetenz vermitteln zu können. Also nur wenn ich weiß, womit sich unsere Kinder beschäftigen, dann kann ich ihnen vermitteln, wie sie mit den Themen umgehen sollen. Hier würden wir eher sagen, hey, hier gibt's ein großes Zensurschild, Verbot gibt's nicht, existiert nicht, und dann plötzlich geht's los. Und dann soll ich die Chance haben, jetzt noch den dann 16-Jährigen zu vermitteln, wie sie mit der Thematik umgehen sollen. Das funktioniert nicht. Also wenn jetzt plötzlich hier die Welle einen überrollt, das wird das allererste sein, was dann die 16-Jährigen machen und sagen, Mama, Papa, könnt ihr mir mal erklären, was das mit diesem Social Media auf sich hat? Also das ist sowas von weltfremd. Wir müssten eigentlich, bevor die Kinder im jungen Alter sich mit sozialen Medien beschäftigen, sie darauf vorbereiten und ihnen auch erklären, was da mal schiefgehen wird, nicht optimal funktionieren wird. Und das ist unglaublich anstrengend und das funktioniert auch selbst, wenn man es weiß, nicht immer. Aber einfach nur ein Verbotsschild hinhängen und dann plötzlich kommt's, das klappt so nicht. Das klappt so nicht.
Das glaube ich eben auch nicht. Zumal, wie gesagt, man kann ja nicht alle Social Media irgendwo verbieten. Irgendwelche wirst du immer haben, weil wir hatten ja das vorher schon. Wie willst du das denn abgrenzen? Willst du am Schluss den Chat innerhalb von einem Computerspiel auch irgendwie verbieten? Ich wüsste gar nicht mal, wie das dann funktionieren sollte.
Ja, also und selbst wenn das funktionieren sollte oder im gewissen Grad funktioniert, naja, dann entwickelt sich halt irgendwo am letzten Eck der Welt das nächste System, die nächste Plattform und die wird dann erstmal groß und bis wir es mitgekriegt haben, ist das Thema halt schon wieder erledigt. Und dann muss man ja auch, also mal wirklich nochmal auf das Praktische, du hast gesagt, stellen wir uns mal vor, dieses Verbot würde funktionieren. Ja, glaubst du, ein 15- und ein 16-Jähriger unterhalten sich nicht oder was? Also es ist einfach so abwegig, dass das klappt. Und jetzt komme ich mal kurz auf unsere Jugend zurück. Da gab es vielleicht das ein oder andere verbotene Computerspiel, ja, was man dann halt zu Hause nicht hatte. Aber wo hat man es dann gespielt? Oder wo hat man dann vielleicht eine Fernsehsendung angeschaut, die Eltern einem verboten haben? Ja, im Zweifel bei den Nachbarn, die dann, egal ob sie jetzt heute 16 wären oder damals 16 waren, also das funktioniert praktisch einfach nicht.
Ja, oder da, wo ich herkam, man fuhr über die Grenze nach Österreich und hat dann viel mehr bekommen. Naja. Also wir halten mal fest, so ein Verbot kann man durchaus diskutieren erstmal, das ist alles gut. Was man aber in der Diskussion ums Verrecken nicht vergessen darf, ist, wir müssen die Kinder auch irgendwo eine gewisse Bildung darin auch mitgeben, eine Medienbildung. Aber nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern, auch für die Erwachsenen und so weiter und so fort. Das muss mit dem einhergehen. Die Diskussion für ein Verbot allein reicht nicht. Man braucht auch eine Bildung dahingehend.
Das sehe ich auch so und vielleicht kommen wir dann noch ganz kurz nochmal auf etwas zurück, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Hier haben wir einen Artikel der UN-Kinderrechtskonvention. Es gibt ein Recht auf Teilhabe von Kindern. Also wir können uns hier nicht einfach hinstellen und sagen, oh, komm hier, Social Media verbieten wir mal, weil auch Kinder ein Recht haben, an Gesellschaft teilzunehmen und soziale Medien sind ein Teil unserer Gesellschaft. Also hier einfach nur sagen, oh, nee, geht nicht, wollen wir nicht, das wird auch einfach aus praktischen Gründen in einer Gesetzgebung, glaube ich, nicht funktionieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, was in Australien passiert. Also wir reden ja hier von UN-Kinderrechtskonvention, nicht einfach nur von die EU überlegt sich was, Australien überlegt sich was und die USA überlegen sich irgendwas anderes, sondern allein da schon. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, es gehört zur Gesellschaft dazu, einfach nur ein Verbotsschild hinhängen funktioniert nicht. Das ist auch so ein Punkt rein in der Praxis, ich kann es mir nicht vorstellen.
Genau, vor allem ich habe mich gerade dahingehend jetzt auch gefragt, zieht das eigentlich dann auch nach sich, dass man Werbung dafür auch nur mehr dann machen darf, wenn irgendwas ab 20 Uhr oder so gesendet wird? Ich meine, wenn irgendwas ab 16 ist, darfst du ja nicht im Kinderprogramm dafür Werbung machen. Und ich weiß nicht, bei wie viel Fußballspielübertragungen ich letztens Werbung für TikTok gesehen habe.
Ja, also ich meine, das Thema darfst du nur noch ab einer bestimmten Uhrzeit etc. machen, das ist meiner Meinung nach sowieso, seit das Internet wirklich nutzbar ist, gestorben, weil ja, die Dinge, die in Deutschland halt um 20 Uhr stattfinden, dann guckst du dir halt aus irgendeinem anderen Winkel der Welt, und ich meine, das sind am Ende auch da existieren Kinder. Das funktioniert alles nicht.
So, jetzt kommen wir aber langsam zur großen Klammer. Und zu diesem großen Klammer einleitend möchte ich vorlesen ein Zitat von Sebastian Gutknecht. Das ist der Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Folgendes Zitat: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf digitale Teilhabe und darauf, digitale Lebensräume sicher zu erkunden. Die Anbieter haben in Europa die gesetzliche Pflicht, ihre Plattformen für junge Menschen mit strukturellen Versorgungsmaßnahmen möglichst sicher zu gestalten. Das völlige Verbot von Social Media für unter 16-Jährige halte ich aber für zu weitgehend. Und er spricht hier einen Punkt an, der mir in der Diskussion immer komplett abgeht, weil wir haben vorher schon dargestellt, Social Media hat einen negativen Einfluss auf Jugendliche. Ich glaube, darüber kann man sich soweit noch einigen. Es gibt auch einen positiven Einfluss, das ist immer eine Abwägungssache am Schluss, aber es gibt definitiv einen negativen Einfluss. Und warum zur Hölle ist man dann so weit, dass man sagt, dann verbieten wir es lieber, anstatt dass man sagt, liebe Plattform, reißt euch mal zusammen, das kann doch nicht wahr sein, was da auf unsere Kinder und uns selber auch einströmt. Weil man darf ja auch eins nicht vergessen, das Ganze mit Depressionen und so weiter, das ist ja nicht auf Kinder bis 16 begrenzt. Das geht ja auch darüber hinaus. Und das ist so, und dann möchte ich jetzt noch eine größere Diskussion aufmachen. Warum zur Hölle nehmen wir die Plattformen nicht in Haftung für das, was sie machen eigentlich?
Ja, also eben. Das Zitat, das du jetzt gebracht hast, das geht ja am Anfang erstmal auf das Thema digitale Teilhabe oder ja, ganz grundsätzlich Teilhabe an der Gesellschaft ein. Also ein Punkt, den wir jetzt besprochen haben. Aber der zweite Aspekt, das ist ja das, was dir wichtig ist. Also im Sinne von, wie war die Formulierung? Sie haben die gesetzliche Pflicht, möglichst sicher zu gestalten.
Genau.
Und das ist das, was wir meistens in der Diskussion, findet dieser Teil nicht statt. Also das ist das, was ignoriert wird. Und da machen wir diese Klammer jetzt mal zu. Du hast vorhin darauf angesprochen, wie da Algorithmen funktionieren, zum Beispiel, um jemand möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten. Das akzeptieren wir. Wir reden lieber über ein Verbot, als zu sagen, hey Leute, das ist nicht akzeptabel. Und das ist vielleicht nicht nur für Kinder nicht akzeptabel, sondern das ist per se nicht akzeptabel. Es kann nicht sein, dass wir von Plattformen dazu genötigt werden, am Bildschirm zu hängen. Und ja, da kann man immer sagen, man ist alt genug und man kann selber entscheiden. Ja, bei den Kindern und Jugendlichen sind wir sonst auch immer mit, nee, sie sind nicht alt genug. Also da müssten wir auf jeden Fall was tun. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir aus gesellschaftlicher Sicht auch bei den Erwachsenen etwas tun müssten. Wieso akzeptieren wir, dass wir mit Müll zugeschwemmt werden und sagen, ja, das ist halt so, anstatt uns da richtig dagegen zu wehren, und zwar sowohl gesellschaftlich als auch politisch.
Man muss ja vor allem auch sagen, es ist ja möglich. Und ich habe da vorher ja extra bei der Klammer schon das Beispiel gemacht von diesem Attentat aus diesem Jahr und dem Christchurch-Attentäter vor ein paar Jahren. Da war ein fundamentaler Unterschied. Und Christchurch-Attentäter, da gab es noch keine KI-Unterstützung oder sonst irgendwas. Das hat aber auch funktioniert, dass der gebannt worden ist, dass dieses Videomaterial dich nicht verfolgt hat. Das hat sich komplett geändert. Das sehen unsere Kinder, das sehen wir und das sieht ein 80-Jähriger. Und nur mal so am Rande, das tut allen nicht gut, das zu sehen. Das ist nicht super toll, lustig oder sonst irgendwas. Das macht etwas mit einem, wenn man den Mord an einem Menschen sieht. Und wir waren schon mal an dem Punkt, wo das unterbunden worden ist. Und warum akzeptieren wir es, dass das heute so, ja, es ist halt völlig normal, dass man das da sieht. Das verstehe ich nicht.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und alles, was da ins Schilde geführt wird von wegen, ja, es ist heute die Menge an Daten, Medien oder sonst irgendwie, das ist für mich keine akzeptable Erklärung. Wenn ich mir angucke, wie viel Milliarden Umsätze und Gewinne diese Unternehmen machen, die da hinter den sozialen Medien, die wir jetzt angesprochen haben, stehen, muss ich sagen, da ist Geld dazu da, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es hat schon mal funktioniert. Und an allen anderen Stellen können sie doch auch skalieren bis zum geht nicht mehr und schreiben sich das auf die Fahnen, dass sie das wunderbar und super können. Aber an der Stelle nicht. Ich glaube auch, das ist eine faule Ausrede.
Und ich finde auch, man sollte sie einfach dabei im Wort nehmen. Wenn sie dir Werbung verkaufen, dann verkaufen diese, dass sie dir, was weiß ich, genau machen können. Dass sie dir eine Werbung genau an Mädchen mit 7 Jahren, die 3 Großväter haben, machen können. Also das sind ja diese Versprechen da, die ja da sind. Die können, was weiß ich, was exakt bewerben. Also können sie das alles angeblich ja feststellen. Also nehmen wir sie einfach beim Wort und sagen, okay, wenn ihr das schon feststellen könnt, dann haltet das verdammt nochmal sauber für die Kinder.
Genau, also eigentlich müsste es die Mechanismen geben und ich bin da auch der Meinung, dass das ein Augenverschließen ist und wir das Thema gar nicht richtig aufgreifen und nicht richtig diskutieren, sondern wir uns von genügend Nebelkerzen ablenken lassen und an sich man hingehen könnte und sagen könnte, hier, liebe Betreiber von sozialen Medien, ihr erklärt uns auf der einen Seite, was ihr alles könnt und wunderbar könnt und auf der anderen Seite erklärt ihr uns mit derselben Grundlage, dass Sachen nicht gehen, da stimmt doch was nicht. An welcher Stelle lügt ihr uns eigentlich an?
So, und jetzt Rant 2. Im Moment gibt es ja immer diese ganz tolle Werbung von Meta, dass sie dafür sind, dass Eltern die Kontrolle haben sollen über das, was die Kinder so machen. Muss ich sagen, ja, hört sich super an. Bin ich im ersten Moment dafür. Aber nichtsdestotrotz, liebe Meta, ihr seid noch immer zuständig für das, was passiert auf eurer Plattform. Ihr könnt euch nicht einfach hinstellen und sagen, ja, die Eltern sind da zuständig, kann ihr nichts für. Das ist, nein, so läuft das nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass die Politiker bei uns verdammt nochmal auch den Arsch in der Hose haben sollten, das auch durchzusetzen und zu kontrollieren und auch zu machen. Das sind alles keine europäischen oder deutschen Firmen und so weiter. Da kann man sich ja mal auf die Hinterfüße stellen. Das geht, diese wirklich, der, nein, mir geht das so auf. Und du sagst, sorry, ich rede mich jetzt in Rage da. Weil zum einen wird mir irgendwas erzählt von Deutschland und Patriotismus oder sonst irgendwas. Aber dann bei sowas, da schafft man es nicht mal dagegen zu sagen, Leute, das kann so nicht sein, was hier läuft auf dieser Plattform.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Und mir fällt da so eine Begrifflichkeit ein, da geht es um Fahrlässigkeit. Und das ist mal aus meiner Sicht mindestens fahrlässig. Es wird halt einfach nichts getan. Also es wird keine Absicherung gemacht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine passende Analogie ist, aber wenn du auf einer Baustelle nichts absicherst, dann kriegst du auch Probleme, weil du halt eben fahrlässig gehandelt hast. Und natürlich, immer kann was passieren. Das ist gar nicht die Frage. Aber wenn du halt einfach nichts machst und keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, dann kannst du dafür bestraft werden. Und das wäre das richtige Mittel.
So, und an der Stelle auch noch der Schwenker, weil der muss jetzt auch noch erlaubt sein. Was ist denn mit uns Erwachsenen eigentlich? Wie gesagt, wir haben vorher immer gesprochen unter dem Punkt, dass es quasi ein Verbot sein soll für unter 16-Jährige. Wie wir dargestellt haben, wie gesagt, ja, wir sehen die negativen Punkte, aber ob ein Verbot funktioniert, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Aber wo dann ein Verbot ja nicht geplant ist für über 16. Und ich möchte mal darauf hinweisen, wenn man sich mal das mit ein bisschen Abstand anschaut, was mit der Wahl der Richterin, der Bosius Gersdorf war, im Sommer diesen Jahres, aus welchem Grund die abgelehnt worden ist, da muss man auch sagen, da sind ein paar Geschichten reingefallen, die so schlichtweg nicht gestimmt haben. Wir hatten das Thema Fake News vorher noch kurz. Wie gesagt, das ist bei Kindern jetzt nicht ganz so groß gewesen, weil es andere Themen gibt, die groß sind, aber das spielt auch eine Rolle. Das spielt bei uns Erwachsenen auch eine Rolle. Und wenn ich das sehe, dass selbst bei Menschen, die im Bundestag abstimmen, die wir gewählt haben, um richtige Entscheidungen zu treffen, dass die auf Fake News reinfallen, da wird's mir schon sehr, sehr anders, um ehrlich zu sein.
Ja, also um das kurz zusammenzufassen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Verbot das Richtige wäre, im Sinne von, ich glaube, dass es technisch nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, dass Jugendliche an sozialen Medien die Möglichkeiten haben müssen, teilzunehmen. Und wenn wir das Thema angehen würden, ihnen eine sichere Plattform zu bieten, dann könnten wir auch gleichzeitig als Erwachsene davon profitieren. Das ist ja letzten Endes das, was du eben gerade gesagt hast. Also es gibt ein Für und Wider für irgendwelche Verbote, aber eigentlich könnten wir mal über den Kern reden. Und der Kern ist, die Plattformen funktionieren nicht so, wie sie sinnvollerweise funktionieren könnten. Und wenn sie das tun würden, würden nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene davon profitieren.
Und jetzt kommen wir noch zu einer Theorie, die ich gerne am Schluss noch diskutieren wollte. Und ich entschuldige mich für alle, dass wir nicht auf einen Punkt rauskommen am Schluss. Aber man merkt schon, das Thema ist so groß, aber wir wollten da einfach mal einen Überblick geben dazu. Ich habe mal folgende Theorie und du kannst mir sagen, was du davon hältst. Wenn man sich Social Media anschaut, die positiven Dinge und die negativen Dinge und die abwägt, dass man durchaus ja machen kann, kann es sein, dass Social Media in 20 Jahren das Rauchen von heute ist?
Ja, dann ist die Frage, wie du das Rauchen von heute einsortierst.
Als negativ, und es war einfach mal eine saudumme Idee, dass das irgendwer mal gemacht hat, vor 20 Jahren ja noch sehr, sehr viel mehr.
Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mal eine grundsätzliche Einstufung in die Richtung geben wird. Und genauso wie beim Rauchen wird es ein paar Unbelehrbare geben. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch da Veränderungen geben wird. Und auch das ist vielleicht eine gute Analogie zum Rauchen, weil E-Zigaretten und Vapes auch nicht das ist, was früher Pfeife und Zigarre waren. Also da wird sich bestimmt noch einiges tun. Dieses, ey, das war eigentlich eine dumme Idee, als ja so der übliche Gedankengang. Ich glaube, da würde ich mich drüber freuen, wenn das so ist in der Zukunft.
Ich glaube auch, dass dem so sein wird, weil, wie gesagt, beim Rauchen ist es ja auch so, man dachte immer zuerst, es wäre positiv. Man hat es ja durchaus auch empfohlen. Also es wurde auch verschrieben von Ärzten, es ist schon lange her, aber das wurde durchaus, bis man irgendwann mal gemerkt hat, die negativen Dinge sind so hoch, das lohnt sich einfach nicht irgendwo. So, wie ist denn der Stand eigentlich der Diskussion? Das müssen wir zum Schluss jetzt noch machen, um den Gag am Schluss zu haben. Wie ist denn der Stand der Diskussion in Deutschland eigentlich? Weißt du das?
In Bezug auf Social-Media-Verbot?
Ja.
Oh nee, wie er im Moment gerade ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Diskussion ein bisschen abgekühlt ist und man zur nächsten Tagesordnung weitergegangen ist, aber da kannst du mich vielleicht aufklären.
Ja, es wurde letztens nämlich abgefragt, wie schaut's denn aus, können wir jetzt endlich mal das Verbot haben? Und daraufhin wurde in der Anfrage wurde dann mitgeteilt, nein, das Ganze wurde verschoben auf 2026. Man wartet das Ergebnis einer Kommission ab. Man weist schon darauf hin, dass es dringlich und wichtig ist, darüber zu sprechen oder zu handeln, aber man verschiebt alles um ein Jahr.
Okay, das können wir ja und mal gucken, ob es in einem Jahr wieder auf den Tisch kommt. Da können wir so unsere Zweifel haben.
In diesem Sinne, vor allem in einem Jahr werden wir auch wissen, was passiert in Australien, was passierte mit der Altersverifikations-App. Wir werden ein Jahr klüger sein. Ob es dann ein Jahr besser ist, werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. In diesem Sinne würde ich sagen, überlasse ich dir die letzten Worte.
Ja, da sind wir schon fast wieder bei der Zeitreise. In einem Jahr werden wir gewusst haben, was gewesen ist. Macht's gut, bis dahin.